beantworten. Ich kriege unendliche Briefe mit allen möglichen Fragen. Also ich kann nicht alles beantworten. Unser Gott ist allwissend, ich nicht. Aber so ein paar Fragen möchte ich antworten, weil sie wahrscheinlich von... Ich hoffe, ich soll laut sein, Genossen. Aber es ist noch außer Programm. Sie können also abschalten. Da fragt einer, für mich ist das Wort Gottes so tot. Ich möchte selig werden, aber es ist alles tot. Ich kann nicht recht glauben. Ich glaube es im Kopf, aber nicht mit dem Leben. Dem möchte ich sagen, bitte Gott um den Heiligen Geist. Bitte einmal ein Vierteljahr jeden Tag, Herr, schenk mir den Heiligen Geist. Der macht lebendig. Dann werde ich unendlich oft gefragt, was ich von so Heilungsversammlungen halte. Da ist ein Fritz Köhler hier im Lande rumgesaust, nicht? Und Zeiss und Tommy Hicks und wie heißen sie alle? Ich will Ihnen offen sagen, was ich davon halte ich gar nichts. Selbstverständlich kann mein Herr Kranke gesund machen. Aber zu den Heilungsversammlungen laufen 50% Leute, die gar nicht krank sind, sondern hysterisch sind und sie ihre Krankheiten einbilden. Verstehen Sie? Jetzt will ich Ihnen sagen, warum ich dagegen bin. Mein Herr Jesus kann natürlich Kranke heilen. Und wenn ein paar Brüder bei einem Kranken beten, kann Jesus ihn heilen. Mein Herr kann das. Aber er kann auch einen Menschen der Krankheit lassen. Und diese pfingstlichen Heiler, die sagen, Jesus heilt in jedem Falle. Und wenn er dich nicht gesund macht, dann hast du keinen Glauben. Und das ist verkehrt. In der Bibel kommen Gläubige vor, die krank sind. Paulus hat ein Trophimus krank in Milet zurückgelassen. Und Paulus war ein größerer Apostel als die. Nicht wahr? Verstehen Sie recht, Jesus kann heilen, aber Jesus muss nicht heilen. Ich will einen Fall sagen. Ich kenne ein junges Mädchen, die ist gelähmt durch so Kinderlähmung. Und es war für sie sehr schwer, ein kluges Ding. Und da habe ich gesagt, jetzt musst du lernen, zu der schweren Führung Gottes Ja zu sagen. Man kann auch Krankensegen sein. Und sie hat angefangen, es zu lernen. Und dann kam so ein Gesundheilungsdorsohn, der auch von Jesus spricht. Und da ist sie in die Versammlung und der hat geschrien, steh auf, du kannst. Und er konnte sie und lief durch den Saal und brach hinten zusammen. Aber das sah man schon nicht mehr, sondern es ging nur nicht alle Blätter, sie ist geheilt. Dabei lag sie am Abend kränker als vorher da. Und zwar nicht jetzt bloß äußerlich krank, sondern innerlich krank. Weil sie sagte, ich habe keinen Glauben, ich bin verworfen, sonst hätte der Herr mich gesund gemacht. Dann habe ich gesagt, das ist dummes Zeug. Der Herr will dich krank haben und jetzt lernst du Ja sagen dazu. Aber sie ist jetzt nicht bloß äußerlich, sondern auch innerlich zerstört. Und bildet sich ein, sei verworfen. Ich habe dem Mann geschrieben, bitte, dein Opfer liegt krank da, geh hin und mach sie gesund. Da hat er geschrieben, die hat keinen Glauben. Verstehen Sie, das ist schrecklich. Ich sage nochmal, Jesus kann gesund machen, aber niemals in solchen lärmenden Versammlungen. Niemals. In der Stille macht er's. Und er muss nicht gesund machen. Es ist ein Zeichen unserer armseligen Zeit, dass man einen Heiland will, nicht um Vergebung der Sünden zu haben, dass man Heiland will, nicht um Kind Gottes zu werden, sondern um sein Zahnweh loszuwerden oder sein Blinddarm. Lesen wir das Neue Testament, da steht es sehr anders, nicht? Seien Sie vorsichtig, in der Offenbarung steht, dass in der letzten Zeit doch Satan Wunder tut. Und die Wunder sind kein Zeichen für göttliche Dinge. Der Teufel kann auch Wunder tun. Bleiben Sie nüchtern beim Wort Gottes, ich bitte Sie herzlich. Verzeihen Sie, ich möchte ein paar Fragen beantworten, ich kann es nur ganz kurz. Und wenn ein paar auf mich zornig werden, dann kann ich es nicht ändern. Sehen Sie, da fragt mich sehr viele unter Ihnen, die im Glauben Anfang gemacht haben und ihr Herz Jesus geschenkt haben, ich habe keine Gewissheit des Heils, also eine neue Frage ist das, nicht? Wie komme ich zur Heilsgewissheit? ich sehe in meinem Leben immer noch Sünde. Und sehen Sie, ich möchte jetzt den ernsten Seelen unter Ihnen mal sagen. Meinen Sie, Heilsgewissheit könnte man erst haben, wenn man sündlos sei? Dann müssen Sie bis auf den Himmel warten. Ich brauche bis zum letzten Tag das Blut Jesu zur Vergebung der Sünden. Bis zum letzten Atemzug. Verzeihen Sie, wenn ich den angefochtenen Seelen jetzt zweierlei sage, ganz kurz. Es ist vielleicht ein bisschen dumm gesagt. Also ich rede jetzt mit denen, die Jesus gehören wollen, nicht mit den Leichtsinnigen. Sie kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn. Kennen Sie die? Der kam nach Hause und sagt, ich habe gesündigt. Und dann nimmt der Vater ihn auf und wird ein Freudenfest gefeiert. Und jetzt male ich mir mal Folgendes aus. Am nächsten Morgen schmeißt der Sohn aus Versehen eine Kaffeetasse auf den Boden. Er war das nicht mehr gewöhnt von seinem Schwein her, einen gedeckten Tisch. Und er schmeißt die Kaffeetasse aus Versehen runter und wie die Klirren zerbricht, da sagt er, verflucht er noch so richtig hinterher. Wirft der Vater ihn jetzt raus und sagt, marsch wieder zu den Schweinen? Meinen Sie? Sondern der Vater sagt, angenommen ist angenommen. Aber er sagt, mein Sohn, das wollen wir nicht tun. Wir wollen jetzt mal darum ringen, dass du Kaffeetassen stehen lässt und nicht fluchst. Und allmählich dich an die Sitten des Hauses gewöhnst. Und sehen Sie, wenn ein Kind Gottes, also wenn ein Mensch sich Jesus zu eigen gibt, dann macht er die schreckliche Entdeckung, die Altnatur ist noch da und es gibt noch Niederlagen. Aber wenn du dann nach deiner Bekehrung so eine Niederlage erlebst, dann verzweifle nicht gleich und denk, du wärst rausgeschmissen. Sondern fall auf die Knie und bete drei Dinge. Erstens, ich danke dir, Herr, dass ich dir immer noch gehöre. Zweitens, vergib mir durch dein Blut, dass ich so ein trauriger Kerl bin. Drittens, mache mich frei von meiner alten Natur. Aber erstens, ich danke dir, dass ich dir immer noch gehöre. Verstehen Sie? Gewissheit des Heils besteht darin, dass ich weiß, ich bin jetzt nach Hause gekommen. Und jetzt führe ich den Kampf der Heiligung als nach Hause gekommen und nicht als einer, der immer wieder raus und rein fliegt, nicht? Wenn man predigt, man muss es jeden Tag ergreifen. Ist das eine grauenvolle Predigt? Meine Kinder müssen nicht jeden Morgen antreten und sagen, Papa, sind wir deine Kinder für einen Tag? Die sind meine Kinder. Und wer ein Kind Gottes geworden ist, der ist ein Kind Gottes und führt seinen Kampf um Heiligung jetzt als Kind. Und nicht mehr draußen. Das sind die Hauptfragen, die ich beantworten musste. Das war außer Programm, meine Freunde. Jetzt singen wir das Lied Nummer 4. Meine Freunde, es ist eine dicke Luft hier. Lasst euch nicht anfechten, singt trotzdem fröhlich mit. Lied Nummer 4. Amen. Herr Jesus, auferstandener Herr, sei du in dieser großen Versammlung und hilf allen zurecht. Du siehst, wie viele in der Finsternis sind und geistlich tot und auf dem Weg in die Hölle. Ich danke dir, dass keiner hier ist, für den du nicht gestorben bist. Amen. Heute Abend das Thema, kann man mit Gott reden? Ehe wir anfangen, grüßen wir alle die, die draußen sitzen. Sitzen da welche da draußen? Schön. Also wir grüßen die herzlich, beneiden sie darum, dass sie frische Luft haben und so weiter. Kann man mit Gott reden? Ja, da habe ich mal Annette Schichtle erlebt. Das war im Schwäbischer. Da war immer doof, da muss er ein bisschen Schwäbisch sprechen, sonst kann ich es nicht richtig erzählen. Die Sachsen unter uns müssen schon verlieb nehmen. Da bin ich immer doof gewesen und da hin so Seiltänzer am Abend sich produzieren wollen. Und die hatten schon so ihr Gerüst aufgestellt mit so einem Seil in der Mitte. Und da kommt der Mutter mit einem kleinen Kind. Und da sagt das kleine Kind, Mama, kann man denn da auf dem Seil laufen? Und da sagt die Mutter, man kann schon, wenn man es kann, aber ich kann es nicht. Verstehen Sie? Prinzipiell, man kann's, wenn man's kann, aber ich kann's nicht. Und das fiel mir ein, als ich unser Thema vornahm, kann man mit Gott reden? Man kann schon, er ist ja da. Wenn man's kann, aber ich kann's nicht. Und sehen Sie, so müssen viele von Ihnen sagen, ich sage Ihnen, natürlich kann man mit Gott reden. Ha, Sie können doch mit mir reden. Oder mit dem Herrn Meier. Oder Frau Bumskopf können Sie doch reden. Ja, da sollten Sie nicht reden können mit dem lebendigen Gott. Der ist da. Ich muss nochmal wiederholen, was ich im Anfang sagte. Als Kind habe ich das Lied gelernt, in dem Himmel ferne, wo die Englein sind. Schaut doch Gott so gerne. Und da habe ich gedacht, dann hat es kein Wert zu beten. Denn so laut kann ich nicht schreien, dass Gott im Himmel ferne mich hören kann. Und die Russen spotten und sagen, wir haben den Sputnik ins Weltall geschickt. Wenn ein Gott da wäre, dann wäre jetzt an den Kopf getroffen vom Sputnik. Und sehen Sie, viele kommen damit nicht zurecht, dass sie sagen, ja, wo ist denn Gott da oben? Wie hoch denn? 100 Kilometer, 1000 Kilometer. Und da möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, dass die Bibel nicht sagt, in dem Himmel ferne. Da steht nichts von der Bibel, dass Gott 80 Kilometer über uns ist. Da ist doch, was weiß ich für ein Stern. Sondern die Bibel sagt was ganz, ganz anderes. Sie sagt vom lebendigen Gott, für wahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. Sie sagt, Psalm 119, von allen Seiten umgibst du mich. Wenn sie aufs Feld gehen, ist Gott da. Und wenn sie zu Bett gehen, ist Gott da. Das kann man nur verstehen, wenn man begreift, dass unsere Sinne nur die dreidimensionale Welt aufnehmen können. Die Welt ist aber größer. Und Gott ist in einer anderen Dimension. Von allen Seiten umgibst du mich. Er ist eine Handbreit neben ihnen. Ah, als sie gesündigt haben, stand er daneben und schwieg in seiner unendlichen Geduld. Und es sind Menschen hier, die sind 40, 50 Jahre und haben noch nicht gebetet und haben ihm ins Gesicht hinein 50 Jahre gesündigt. Und er schweigt die Geduld. Er ist da und darum kann man natürlich mit ihm reden, wenn man kann. Das ist wie beim Seiltänzer. Man kann, wenn man kann. Aber sehen Sie, die meisten Menschen müssen heute sagen, ich kann nicht beten. Bitte seien Sie mal ganz ehrlich, mein liebes junges Mädchen da oben, junger Mann, seien Sie mal ganz ehrlich. Sie können gar nicht beten. Man könnte, wenn man kann, aber man kann nicht. Das ist das unheimliche Kennzeichen unserer Zeit, dass sie in der großen Masse die Fähigkeit verloren hat zum Gebet und damit zum Glauben. Es gibt einen berühmten Schriftsteller, der ist in Wien gestorben, Franz Werfel. Er hat einen Roman geschrieben, Der veruntreute Himmel. Und da sagt er einen Satz, der mir nachgeht, solange ich unter Menschen lebe. Das Kennzeichen der modernen Zeit ist die metaphysische Verdummung des Menschen. Metaphysisch heißt also die ewigen Dinge, die in einer anderen Dimension sind, wissen Sie, die auch wirklich sind. Die metaphysische Verdummung, dass der Mensch so lange verdummt worden ist durch Fernsehen, Radio, Geschwätz, Propaganda, Ideologien, Politik, Nachbarn, Terror in Fabriken, so lange verdummt worden ist, bis er gar nicht mehr die Fähigkeit hat, damit zu rechnen, dass Gott da ist und gar nicht mehr beten kann. Kann man mit Gott reden? Man könnte, wenn man nicht verdummt worden wäre durch 100 Jahre deutscher Geistesgeschichte. Ich muss noch mal die Sache erzählen, die ich gern Evangelisation erzählen, dass ein 16-jähriger Junge mir erzählte, wie er im Krieg noch eingezogen wurde. Und dann wird in der Batterie ein Bombenangriff gemacht. Und er kommt als Erster aus dem Bunker und findet einen Mann, dem der Leib aufgerissen ist. Und da will er ihm helfen, da sagt der Kerl, ich muss sterben, da brauchst du nichts mehr zu helfen. Ich brauche bloß noch einen, der mit mir beten kann. Junge, bete mal. Da sagt der Junge, ich habe in der Hitlerjugend fluchen gelernt, aber nicht beten. Und da bin ich zum Wachtmeister gelaufen und sage, Wachtmeister, kommen Sie mal. Und da kniet der Wachtmeister bei dem Mann, dem der Leib aufgerissen ist, dass die Gedärme rauskommen. Was willst du, Kamerad? Wachtmeister, ich muss sterben, beten Sie mit mir. Himmel, sagte Wachtmeister, beten kann ich nicht. Und holt einen Oberleutnant. Und schließlich stehen die gestandenen Männer, die sich in Stiebel einbilden, dass sie für Kerle sind, die jeden dreckigen Witz erzählen können, die fluchen können wie die Kümmeltürken, stehen da und nicht einer kann beten. Nicht ein armseliges Vater unser kriegen sie raus. Der Junge hat mir gesagt, ich habe da gestanden und gesagt, wenn ich aus diesem dreckigen Krieg rauskomme, dann ist das Erste, dass ich wohin gehe, wo ich beten lernen kann. Ich möchte nicht so elend verrecken wie der Mann. Sehen Sie, das ist die Lage unserer Zeit. Ob ich bei Generaldirektoren bin oder bei Arbeitern. Der eine ist zu klug zum Beten und der andere steht unter dem Terror des Freidenkertums. Wir können es nicht mehr. Und das ist allerdings eine beachtliche Katastrophe, was der gescheite Franz Werfel die metaphysische Verdummung nennt. Darum diese grauenvolle Hilflosigkeit jedem Schlag gegenüber. Ich habe mit Menschen in Essen in Bombenkellern gesessen, die so eine Klappe hatten von Endsieg und Wunderwaffe und Führer und Deutschland. Und dann saßen im Keller und haben gewinselt. Und wir Christen haben ihnen Lieder vorgesungen, damit sie es durchhielten. Konnten nicht mehr beten. Wenn der Mensch nicht beten kann, das ist eine Katastrophe. Neulich steht ein Mann vor mir, ein kluger, gebildeter Mann, und sagt so lächelnd, Herr Pfarrer, das Beten hilft auch nicht vorwärts. Da habe ich ihn angedonnert in Zorn und habe gesagt, schwätzen Sie doch nicht so dumm. Wieso, sagt er. Ich sage, Sie kommen mir vor, wie wenn ein Beinamputierter erklärt, Skilaufen hat auch keinen Wert. Er kann's ja gar nicht. Über Skilaufen kann man diskutieren, aber nicht mit Beinamputierten, nicht wahr? Und so sind wir. Wir können nicht beten, dann stellen wir uns hin und sagen, bete, das hat auch keinen Zweck. Sie hören aus meinen Worten, dass ich den Respekt vor der deutschen Männerwelt verloren habe. Nicht? Es hat seine Gründe, glauben Sie mir. Je armseliger wir werden, desto größere Sprüche kloppen wir. Wenn ich Sie dazu breche, dass Sie heute Abend nach Hause gehen und sagen, weiß Gott, das Geringste, was ein Christ kennen sollte, beten, das kann ich nicht. Und da packt mich allerdings nicht nur ein Zorn über die Verdummung, über die arme Verdummung unseres armen Volkes, sondern es packt mich eine große Wehmut. Sehen Sie, es rührt mich immer, mit welcher Selbstverständlichkeit die Kirche immer noch tut, als wenn die Leute beten könnten. Ist bei Ihnen auch so, an Weihnachten geht Leute in die Kirche, die sonst nie kommen. Ist das hier auch so? Ja. Und ich war an so einem Weihnachtsgottesdienst, alles überfüllt. Und dann sagt der Pfarrer, das rührt mich. Wir wollen beten. Und dann machen sie alle so. Da möchte ich reinschreien, tut doch nicht so. Keine 10% können ja beten. Markiert ja alle. Habe ich recht? Bei Trauungen, wir wollen beten, bei Beerdigungen, anschließend saufen, nicht? Und dann stehen sie mit ihren Zylinderhüten da und meinen, wenn sie in den Zylinderhut gucken, dann wird gebetet. Sehen Sie, als ich Soldat war, schon vor 1915, da hatten wir einen Kirchgang befohlen. Und da hat der Feldwebel vorher Unterricht gegeben. Da sagte er, geht ganz still in die Bank rein. Wenn ihr der Bank seid, dann bleibt er stehen, nehmt einen Helm vor, und zählt bis 12, langsam bis 12, dann hinsetzen. Und da saß das Publikum oben und sah die Soldaten. Und jeder dachte, wie fromm die beten. Die zählten bis 12, dann setzten sie sich hin. Bitte, selber so erlebt bei den 15 in Karlsruhe. Ich glaube, dass bei Trauungen, Beerdigungen, wenn es heißen wollen, beten die Leute bis 12 zählen. Oder gar nicht mal das. Sehen Sie, es beschleicht mich eine Wehmut, wenn ich denke, dass man das mal konnte, sagen wir beten, und dann konnten die Leute beten. Und haben nicht markiert. Der große Erforscher von Innerafrika, Livingston, einer der größten Männer, die die Welt kannte, mutig und gelehrt und klug, ist auf folgende Weise in die Ewigkeit gegangen, oder ein Weltmensch sagt, gestorben. Da war er in Innerafrika nur mit seinen eingeborenen Trägern. Und am Morgen haben die Träger das Gepäck gepackt und die Hütten abgebrochen und es steht nur noch das Zelt von Livingston. Und sie stören ihn nicht, weil sie wissen, am Morgen betet er, da spricht er mit seinem himmlischen Tuvan. Aber diesmal dauert's lang. Und dann schaut der Führer der Kolonne, der Trägerkolonne, ins Zelt durch den Schlitz und sieht, der liegt noch auf den Knien. Dann haben sie gewartet bis Mittag. Und am Mittag haben sie endlich gewagt, das Zelt aufzumachen. Da lag er noch auf den Knien und war gestorben. Das Herz stand still. Dieser große Mann, dieser Entdecker in Afrikas, dieser bedeutende Geist, ist auf den Knien gestorben. Und der deutsche kleine Spießbürger sagt, beten hat keinen Sinn. Schämen wir uns nicht. Statt zu sagen, er tränt, ich kann's nicht mehr. Der Mann konnte das. Der starb auf den Knien. Wir sterben im Krankenhaus mit Spritzen, nicht? Sonst halten wir Sterben nicht aus, wenn die Ärzte uns nicht betäuben. Der Mann brauchte keine Spritzen. Er redete mit Gott und im Gespräch ging er hinüber. Wie ist das in Häusern? In meinem Elternhaus war es so, dass wir waren 8 Geschwister. Morgens eben vor dem Frühstück alles sich versammelte, wurde ein Lied gesungen. Morgenglanz der Ewigkeit oder Lob den Herrn. Und dann wurde ein Bibelabschnitt gelesen und hat mein Vater gebetet. Das ging mit mir. Aber als ich gottlos wurde, dass da gebetet wurde, und als ich abfiel und auf schlimme Wege kam als junger Offizier, war dieses Gebet der Eltern wie ein Seil, das mich zurückriss. Haben Sie noch eine Morgenandacht? Ihr Männer! Gott fordert von euch die Seelen eurer Kinder und Frauen! Wie fängt bei euch der Tag an? Singt man da ein Lied, wird da ein Bibelwort gelesen? Ihr könnt nicht beten, nicht! Was passiert, wenn eure kleinen Kinder sagen, Papa, bet du mal morgens mit uns? Ich habe es erlebt, dass ein vornehmer Herr in Essen mich bat, besuchen Sie mich mal. Und da saß er mit seiner Frau. Und da sagte er mir, es ist was Tolles passiert. Mein 16-jähriger Sohn kommt von ihrem Jugendkreis und fragt, warum wird bei uns nicht gebetet? Und da hat der Mann so gesagt, ach, das sind ja alles bloß so, da ist nichts dahinter. Und da hat der Sohn gesagt, Papa, was hältst du vom Heiligen Geist? Da hat der Vater gesagt, da halte ich gar nichts von. Und da hat der Sohn gesagt, das ist das Unglück unserer Familie. Wir brauchen einen Vater, der um den Heiligen Geist beten kann. Das erzählt mir der Mann. Und da sage ich, hören Sie mal, soll ich Ihrem Sohn den Kopf waschen, dass er ein bisschen frech ist zum Vater? Und da sagt der Herr, nein, nein. Ich meine so, wenn der Junge recht hat, dann liege ich schief. Ich sage, Sie liegen schief, der Junge hat recht. Der sagt, das fürchte ich, dass so ist. Was soll ich tun? Für den Mann ging auf einmal auf. Meine wichtigste Verantwortung als Hausvater habe ich verpasst. Es genügt nicht, dass Ihre Kinder Schuhe und Strümpfe kaufen und Hemd und Essen geben. Ihr Väter habt eine Verantwortung. Könnt ihr beten? Ah, da können wir es nicht. Da saß der Mann. Er kann nicht um den Heiligen Geist beten. Der 16-jährige Sohn fragt, wie ist das, Vater? Und da sitzt der armselige deutsche Gebildete und kann es nicht. Nicht? Wissen Sie, wie mir kommen die Menschen unserer Tage vor, wie, ich muss ein Beispiel brauchen, es gibt unter Seeleuten eine Sage über die 7 Weltmeere geistere ein Schiff, das völlig verlassen sei und doch nicht untergehe. Und dann könne es so eine Sage passieren, dass so ein Dampfer übers Meer fährt und sieht so ein Schiff und funkt das Schiff an. Und das Schiff antwortet nicht. Wir sind solche Gespensterschiffe. Gott funkt uns an. Bald mit Lieben, bald mit Leiden kamst du. Herr, mein Gott, zu mir. Dir mein Herz zu bereiten. Gott funkt uns an durch Ereignisse, durch ein Wort. Bei der Beerdigung, Glocken läuten, Gott funkt uns an. Aber wir können nicht antworten. Gespensterschiffe. Ich habe mal erlebt, als ich über diese Dinge sprach, dass ein kleines Kind nachher seine Mutter fragte, warum schimpft der Mann auf der Kanzel so? Ich hoffe, Sie verstehen, ich schimpfe nicht, sondern mir bricht manchmal das Herz vor Erbarmen, wohin man unser armes Volk, gebildet und Arbeiter, Männer und Frauen, Alt und Junge, gebracht hat. Dass man schlicht nicht mehr kann, Gott anrufen, der neben mir ist. Es ist egal, ob sie christlich sind oder für die Kirche. Wenn ich zu Hausbesuche mache, treffe ich immer Leute, die sagen, wir sind sehr christlicher Pfarrer. Meine Mutter kannte den Pfarrer Meier, haben sie ihn gekannt, den kannte meine Mutter sehr gut. Da sage ich, mitsamt ihr Pfarrer Meier und der Bekanntschaft fahren sie die Hölle. Die Frage ist, ob sie beten können und den Namen Jesu anrufen. Verstehen Sie? Bitte geben Sie sich selber Antwort. Kann ich beten? Und bete ich? Und nun fragen Sie mich, hör auf, Busch, sag mal, wie lerne ich beten? Und da muss ich jetzt drauf kommen. Sie lernen dann beten, also neuer Abschnitt, wie lerne ich beten? Na, wie darf man denn sprechen? Können Sie sich erinnern, wie Sie sprechen gelernt haben? Können Sie sich erinnern? Können Sie nicht mehr erinnern, ich auch nicht. Verstehen Sie? Die ersten Laute, die kamen, stammelnd. Und Sie müssen erstmal den, wenn Sie beten lernen wollen, den ersten Lebenslaut eines richtigen Lebens aus Gott lernen. Ich will Ihnen sagen, wie der heißt. Der Herr Jesus erzählte meine Geschichte. Da gingen zwei Männer in die Kirche. Der eine, der war ein Mann und spielte eine Rolle und der ging gleich nach vorne und fing an, lieber Gott, ich danke dir, dass ich so ein feiner Kerl bin. Da hat Gott die Türe zugeklappt, der konnte reden, so viel er wollte, hat Gott gar nicht zugehört. Das gibt's. Der zweite war ein ziemlich übler Typ. Wir würden schon sagen, leicht kriminell. Er war Schwarzhändler, Schmuggler oder sowas, nicht? Die Bibel nennt es Zöllner. Und wie der in die Kirche kommt, da kriegt er Angst vor der Feierlichkeit und bleibt an der Türe stehen und denkt, da passe ich gar nicht rein. Junge, Junge, denkt er, in eine Kneipe, wo es rund geht, da passe ich schon rein, aber hier nicht. Er will umkehren. Und dann fällt ihm ein, warum er gekommen ist. Er hat ja so grenzenloses Heimweh nach Gott, wie sie alle grenzenloses Heimweh nach Gott haben. Sie haben ja alle grenzenloses Heimweh nach Gott. Mal heimkommen zum Vater. Und da kann er nicht umkehren, der Mann. Und hinein kann er auch nicht. Da fällt ihm ein, wie sein Leben aussieht. Und da faltet er die Hände und sagt ein Sätzchen. Gott, sei mir Sünder gnädig. Die Bibel sagt, da fingen die himmlischen Heere an zu singen. Ein Mensch wird lebendig. Der erste Lebensschrei eines neuen Lebens. Ich habe gesündigt. Ich sage es gern so, als ich habe 6 Kinder gehabt, als mein erster Sohn, der irgendwo verblutet ist, als mein erster Sohn geboren wurde, habe ich meiner Frau die Geburt durchgestanden, die sehr schwer war. Ich dachte an Jesu Wort, ein Weib, wenn sie gebiert, hat sie Traurigkeit. Und ich dachte fast, dass die geliebte Frau, dass ich hielt ihren Kopf nicht erträgt. Und dann höre ich hinter mir auf einmal ein Stimmlein, ein quäkendes Stimmlein. Das Kind ist da, ein neues Leben. Das war kein schöner Gesang, so ein kleiner quäkender Ton. Aber ich habe geheult wie ein Schloss und können Sie verstehen? Es hat mich erschüttert. Der erste Schrei eines neuen Lebens. Und sehen Sie, der erste Schrei eines Lebens aus Gott ist, wenn ein Mensch endlich ins Licht der Wahrheit kommt und sagt, ich habe gesündigt. Ich habe Gott beleidigt. Gott sei mir Sünder gnädig. Ihre ganze Beterei wird nichts werden, wenn am Anfang nicht dieser Lebensschrei steht. Sehen Sie, ich habe noch kein Kind gesehen, das damit angefangen hätte, dass es große Reden gehalten hat. Sondern erst kommt der erste Lebensschrei. Und der erste Lebensschrei des Lebens aus Gott heißt, ich habe gesündigt. Es gibt keinen anderen Weg ins Reich Gottes. Mich fragen Männer oft, Herr Pastor, ich würde gern glauben, aber sehen Sie mal, da gab keinen in der Bibel. Und der schlug seinen Bruder Abel tot, war der einzige Mensch. Und da heißt, er ging in fremdes Land und nahm ein Weib, wo hat er das Weib hergehabt. Kennen Sie die Geschichte? Solche und ähnliche Witzchen servieren wir deutsche Männer. Dann sage ich, damit kommen sie nicht zu Gott, dass sie auf derartig dämliche Fragen Antwort kriegen. Sondern die Tür geht so, dass sie sagen, ich habe gesündigt. Habe ich nicht. So, sage ich, dann werden sie es mit Gott abmachen müssen am jüngsten Tag. Der erste Lebensschrei ist er schon gewesen in ihrem Leben. Gehen Sie um Gottes Willen in die Stille. Ich bin nicht Propagandist für die Kirche, meine Freunde. Sondern ich möchte gern, dass ein paar von Ihnen nicht in die Hölle kämen. Und es geht nicht anders, als dass Sie den ersten Lebensschrei des Lebens aus Gott sagen. Gott sei mir Sünder gnädig. Herr, ich habe gesündigt. Als der verlorene Sohn nach Hause kam von den Schweinen, war das erste, Vater, ich habe gesündigt in Himmel und vor dir. In dem Augenblick, wo sie das aussprechen, den ersten Lebensschrei, steht der Sohn Gottes vor ihnen und sagt, mein Lieber, für deine Sünde bin ich gestorben. Ich habe für dich bezahlt. Aber jetzt komme ich zum Zweiten. Wie lerne ich beten? Der Reihe nach, erst den ersten Lebensschrei, nicht wahr? Und zweitens, sehen Sie, neulich habe ich einen Bekannten gesehen, der hat drei süße kleine Kinder, ein Junge und zwei Mädchen. Und der kam so über den Platz mir entgegen und ich sah, wie die Kinder auf ihren Vater einreden, wie die Bücher, alles in gleicher Zeit. Und der Vater hatte Mühe, allen zu antworten. Und da komme ich dazu und sage, guten Tag, Herr sowieso. Ach, ihr Kinderchen, guten Tag, wie man so macht, nicht? Und siehe da, die Kinder verstummten sofort. Dem Fremden gegenüber verstummten sie. Das heißt, Kinder können eigentlich nur mit ihrem Vater und Mutter richtig reden. Wenn ein Fremder kommt, dann werden sie verlegen, nicht? Außer sie werden dann aufgeregt und geben an. Aber so richtig können sie nur mit Eltern. Und wir können nur richtig beten, wenn wir Kinder Gottes geworden sind. Ach, sehen Sie, darum können wir nicht beten, weil wir nicht Kinder Gottes sind. Ach ja, wir sind kirchlich. Wir sind konformiert. Wir sind christlich, wir wählen vielleicht sogar CDU, christliche Partei. Wir gehen Weihnachten in die Kirche. Wir sagen dem Pastor guten Tag und boxen nicht in die Rippen, so höflich sind wir. Hatte mal ein Erweckungsprediger gesagt, wir sind getaufte Hasen. Da hat einer gefragt, was soll das heißen? Da sagt er, wenn du einen Hasen fangen würdest und taufst, dann springt er gleich wieder weg ins Feld. So machen sie es. Gerade getauft und dann wieder in die Welt hinein. Nicht? Lieben Freunde, da können wir nicht beten. Nur Kinder können richtig beten. Und nur Kinder können richtig froh sein. Und sehen Sie, sie müssen Kinder Gottes werden. Sie sind es nicht. Sie haben eine christliche Tünche, aber sie sind keine Kinder Gottes. Ein Kind wird man durch Geburt, ein Kind Gottes durch Wiedergeburt. Ich kann das nur andeuten. Fragen Sie dem nach, was ich sage. Sie müssen ein Kind Gottes werden. Dann können sie beten. Kinder Gottes können, die können ohne Beten nicht mehr leben. Für Kinder Gottes ist das Beten Atmen. Meine Jungs machen oft so Spaß, da ruft einem anderen zu, vergiss das Atmen nicht. Sie vergessen das Atmen der Seele. Kinder Gottes, für die ist das Beten Atmen. Sie müssen also ein Kind Gottes werden. Aber ehe ich das eben erkläre, lassen Sie meine Jungs eben ein Lied singen. Ja, zur allgemeinen Ermunterung. Wenn man nur so 7 Tage hat wie ich. Und da kann man alles so kurz sagen, aber ich bin sehr froh, dass hier jeden Sonntag Gottesdienst ist und in Ihren Gemeinden gehen Sie auch hin. Ich will es kurz sagen, wie man Kind Gottes wird. Nur durch Jesus. Der sagt mal, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird selig werden. Ich muss noch mal sagen, was ich neulich sagte. Da kommt durch den Nebel der Welt Jesus auf sie zu, der Mann mit den Nägeln mal. Sie haben sich nicht um ihn gekümmert. Es schien ihm dummes Zeug zu sein mit Jesus. Und er kommt auf sie zu und da kann es geschehen, dass sie ihn erkennen. Du Mann aus der anderen Dimension, Sohn Gottes, du bist ja mein Heiland. Jesus erkennen ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass ich gegen diesen Jesus ein großes Vertrauen kriege, der kann mein Innenleben, meine Friedelosigkeit, meine heimliche Schuld, meine Jugendsünde, der können sie in Ordnung bringen. Im Alten Testament spricht ein Mann und sagt, du führst die Sache meiner Seele. Sehen Sie, auf einmal ist Vertrauen zu Jesus. Ich erkenne ihn, ich vertraue ihm. Ich vertraue ihm so, dass ich es wage, von meinem bisherigen Leben abzuspringen und ihm mein Leben in die Hand zu geben. Wir nennen das Bekehrung. Also eine Stunde in meinem Leben, als ich im 19., 18. Lebensjahr absprang von einem Sündenleben und mein Leben Jesus gab. Da hat mir keiner bei geholfen. Ich kann Ihnen auch nicht helfen. Sie müssen es mit ihm alleine ausmachen. Aber riskieren Sie. Jesus erkennen, Vertrauen kriegen, so, dass man schließlich sagt, nimm mein Leben, Jesu, dir übergebe ich es für und für. Im Augenblick, wo sie es tun, sind sie Kind Gottes geworden. Ich kann nur sagen, so ist es. Kommen Leute zu mir und sagen, man kann auch auf andere Weise Kind Gottes werden. Versuchen sie es. Ich sage ihnen, es gibt nur eine Tür, die heißt Jesus. Jesus für uns gestorben, Jesus auferstanden. Und sehen Sie, wenn Sie ein Kind Gottes geworden sind, ach, suchen Sie doch Jesus, bitte. Er sucht Sie schon lange. Dann können Sie beten. Dann hört das Elend in Ihrem Leben auf.
Da können Sie Ihr Herz vor ihm ausschütten. Sehen Sie, ich bin jetzt ein alter Pfarrer. Und da hat man Menschen in Mengen kennengelernt. Und ich bin heute überzeugt, dass jeder Mensch, jeder, seine dunklen Geheimnisse hat. Jeder. Seine dunklen Geheimnisse. Und die tragen wir mit uns rum. Und Kind Gottes werden, dann kann ich mein Herz ausschütten vor Jesus. Ich kann ihm meine dunklen Geheimnisse, meine ich fertig werden. Meine Ketten kann ihm das sagen. Ich kann ihm das sagen. Ich hatte heute Abend noch so eine schöne Feierstunde zum Schluss unserer Freizeit mit unseren Jungs. Und da haben ein paar aus ihrem Leben erzählt. Ein junger Kerl von 18 Jahren, einer von denen. Der sagte, ich war christlich, aber ich war nah dran, alles über Bord zu werfen. Und da ging ich in den jungen Männerkreis und habe gesagt, Herr Jesus, wenn du mir heute Abend nicht persönlich ein Wort sagst, dann werfe ich alles über Bord, ich kann nicht fertig werden mit der Großstadt. Dann werfe ich alles über Bord. Und dann ging eine Stunde, wo so ein paar junge Kerle beieinander sitzen. Und er sagt, als ich nach Hause ging, war alles klar. Er hatte mein Gebet erhört und mit mir persönlich ein Wort gesagt. Wie der Junge das erzählte, die Selbstverständlichkeit, wie er aus Unglauben heraus Jesus anruft, aus Verzweiflung, und bekommt Antwort. Wie bekommt man erst Antwort, wenn man als Kind Gottes ruft? Ihm seine Nöte sagen können, Herz ausschütten. Ich muss schließen, ist ein Elend, man sollte jetzt erst richtig anfangen. Ich darf zum Schluss nochmal die entzückende Geschichte erzählen, die meine Mutter mir mal schrieb. Die war in Hülden. Und da war sie im Krieg. Und da schrieb sie mal, ich bin heute Nacht um 3 Uhr aufgewacht. Und dann dachte meine Kinder im Feld und Enkel und ihr im Bombengebiet und eine Tochter in Kanada, von der ich keine Nachricht habe. Und da überfielen mich, rief sie, die Worte, die Sorgen, die Angst, wie wenn ein Gewappneter mit eiserner Handschuh mich würgen würde. Und da habe ich es nicht ausgehalten, da habe ich gebetet, sagt meine Mutter, Herr Jesus, gib mir ein Wort, ich halte es nicht aus vor Angst und Sorge. Da habe ich das Licht angeknipst, meine Bibel genommen, wohl der die Bibel am Nachttisch hat, nicht? Und aufgeschlagen, und das erste Wort, das ich finde, sagt sie, heißt, alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Und da sah der Brief meiner Mutter dann so aus. Da habe ich flugs geworfen, das Licht ausgelöscht und bin fröhlich eingeschlafen. Das ist eine Sache, nicht? Da habe ich flugs alles auf mein Heiland geworfen, Licht gelöscht und geschlafen. Wissen Sie, da muss man Kind Gottes geworden sein, dann kann man so stehen. Ich erinnere mich, dass meine Mutter eines Tages sagte, gestern Abend war ich so müde, dass ich gar nicht mehr schlafen, gar nicht mehr betten können. Dann habe ich bloß nur gesagt, gute Nacht, lieber Heiland. Da habe ich gedacht, so reden Kinder mit ihrem Herrn, wissen Sie, so selbstverständlich, nicht? Und er wacht und er bleibt da. Und nachts um 2 wache ich auf und kann auf ihn werfen. Zu jeder Tag- und Nachtstunde ist mein Heiland da und ich sein Eigentum. Ich muss schließen. Sehen Sie, haben Sie verstanden, wenn man nicht beten kann, ist eine Katastrophe erster Güte. Väter, die nicht beten können, die sind Versager in ihrer Familie und wenn sie Generaldirektor wären. Ich wünsche Ihnen den ersten Lebensschrei, ich habe gesündigt. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie nicht ruhen, bis Sie Jesus gehören, Kind Gottes geworden sind. Dann brauche ich mich nicht weiter, um Sie zu sorgen. Und nun schlagen wir auf von unseren Liedern das Lied Nummer 7, den zweiten und dritten Vers, zweiten und dritten Vers.
Ja, danke.
Also haben Sie Geduld, jetzt müssen ein paar Sachen gesagt werden. Erstens, da sind Büchertische an Ausgängen. Ich habe mal ein Buch geschrieben über die Väter und Mütter der Erweckung in Rheinland-Westfalen. Da habe ich so Freude gehabt. Wir haben große Erweckungen erlebt im Industriegebiet. Und die gingen zurück auf einen einfachen Gerbermeister oder auf einen Bandwirker. Und wer also Liebe hat zu geistlichen Bewegungen, zu stillen Seelen und zu großen Erweckungen, dem empfehle ich das Buch, schenkt euch zu Weihnachten, die von Herzen dir nachwandeln. Das haben sie ja da, nicht? Und dann sind Andachtsbücher. Und für die, die einen Anfang machen wollen im Christenstand, den empfehle ich ein Schriftchen, der Glaube wächst. Ich hatte mal, haben Sie sich da der Glaube wächst? Ich habe für meine Jungs mal einfach aufgeschrieben, was mache ich da, damit ich ein richtiger Christ werde. Das kostet, glaube ich, 90 Pfennig oder mal. Und dann, am Ausgang können Sie ein Opfer geben für meine Jugendarbeit. Ja, ich bin schon ein bisschen darauf angewiesen, in meiner großen Essener Arbeit, dass Sie mir helfen. Also wer nichts hat, geht Trost vorüber, wir gucken keinen Scheel an. Verstehen Sie? Aber wer was hat, der Opfer auch richtig. 5 Pfennig ist kein Opfer. Und zwar müssen die Neufner mehr opfern, weil die keine Unkosten mit dem Anmarsch haben. Je weiter der Anmarsch gekostet hat, die Hülmer zahlen schon 80 Pfennig, nicht? Die haben schon was geopfert. Aber wenn ich denke, ich war in der vorigen Woche am Sorpesee mit 520 Jungs. Und da war ein Schützenfest. Da kostete der Eintritt für einen Tag in der Schützenzelle, in die Schützenhalle, 12 Mark. Dafür durfte man ein bisschen tanzen und Bier trinken. Und das haben die Leute zu 100 bezahlt. Und da habe ich einen roten Kopf gekriegt und habe gedacht, und da gehen Leute in die Kirche und geben für Gottes Werk 10 Pfennig und sind noch stolz wie ein Spanier. Liebe Gott, muss aber einen Spaß haben, ich habe 10 Pfennig geopfert. 12 gesaufen, 12 Mark gesaufen, 10 Pfennig für Gott. Nee, so nicht. Dann lieber gar nicht, versteh. Aber ihr dürft meinen Gott nicht beleidigen. Wer also so vorübergeht, alles in Ordnung. Aber wer opfert, soll wissen, was er tut. Nicht? Danke. Drittens, lassen die bitte die Liederzettel liegen. Ich brauche sie morgen früh auf dem Jusi. Und wer auf dem Jusi geht, nehmen sie auch nicht mit, sie kriegen da oben. Lassen sie auf dem Platz liegen. Viertens, morgen früh um 9 Uhr habe ich mit meinen Essener Jungs eine Jugendversammlung auf dem Jusi. Wer sich also jugendlich weiß, der wandere da oben hin. Um 9 Uhr fangen wir an. Wir gestalten einen Jugendgottesdienst mit. Ja, also wird eine feine Sache, nicht? Und dann hat der alte Pietistische Gemeinschaftsverband, in dem meine Seele zu Hause ist, morgen Nachmittag das große.